Wir fahren heute fort in unserer Predigtreihe zum Römerbrief mit Römer Kapitel 9. Es beginnt ein sehr spannender Abschnitt jetzt im Römerbrief, der für uns herausfordernd ist zu verstehen. Es geht um Israel und die Souveränität Gottes. Und ich lese den Beginn in Römer 9, die Verse 1 bis 13. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung. Ihnen gehören auch die Väter an, und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind die Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak, schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gut noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Bis hierhin. Herr Jesus Christus, du hast diese Worte durch den Heiligen Geist geredet, durch deinen Knecht Paulus, und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir sie verstehen, was du uns damit sagen willst, dass wir deine Person verstehen und deine Pläne und dein Handeln mit uns. Amen. Wie schon erwähnt, beginnt mit dem 9. Kapitel im Römerbrief ein Einschnitt, der bis zum Ende des 11. Kapitels geht. In Kapitel 1 bis 8 ging es um das Verhältnis des Menschen zu Gott. Wie werde ich errettet? Wie lebe ich als Kind Gottes? Welche Hoffnung habe ich als Kind Gottes? Also die Blickrichtung von unten nach oben sozusagen. Und nun nimmt Paulus bzw. der Heilige Geist einen Wechsel des Standpunktes ein und spricht aus einer anderen Perspektive, nämlich jetzt vom Standpunkt Gottes her, wie er mit den Menschen handelt. Also sozusagen die Blickrichtung von oben nach unten. Das Hauptthema dieses Abschnitts ist Israel, aber nicht nur. Es geht eigentlich um das Thema, was uns am meisten Probleme bereitet in der Bibel. Ich meine, es geht um Gottes Souveränität. Also in dem Zusammenhang auch Gottes Vorsatz oder seine Erwählung. Und das ist ein Thema, das werden wir auf Erden nie ganz verstehen. Weil es ist unserem kausalen Weltbild, unserem logischen Denken größtenteils entzogen. Gottes Gedanken sind niemals unvernünftig. Aber sie übersteigen oft unseren Verstand. Der erste Punkt, Gottes Souveränität. Ich möchte uns mal einen anderen Zugang vermitteln zum Thema Souveränität Gottes. Anhand eines Beispiels, was ihr sicher gut nachvollziehen könnt. Du bist Angestellter in einer großen Firma, als Sachbearbeiter oder Arbeiter oder irgendwas. Es wird von dir erwartet, dass du deine Aufgaben erledigst. Du gibst deinem direkten Vorgesetzten Rechenschaft darüber, machst deine tägliche Arbeit anhand deiner Vorgaben, mit deinem Wissen, deiner Erfahrung. Eines Tages ruft dich der Firmenchef in sein Büro und dann fängt er an, dir die ganze Firma zu erklären, welche Bereiche gibt es überhaupt in der Firma, was machen die alles. Die ganzen Geschäftszahlen dazu, den Umsatz, die Finanzen, was weiß ich alles. Er erläutert die ganzen Pläne der Firma, die strategischen Ziele, wohin er sie entwickeln möchte. Und dann fängst du auf einmal an zu verstehen, wie die ganze Firma funktioniert. Wie denkt die Geschäftsleitung überhaupt? Was sind ihre Prioritäten? Und du verstehst, warum manche Entscheidungen so sind, wie sie ausfallen. Vielleicht verstehst du auch vieles nicht, weil du die Bildung dazu nicht hast. Und dann kommst du zurück an deinen Arbeitsplatz und dann fängst du an, mit deinem neuen Wissen zu überlegen, ja, das, was ich hier mache, wie passt das eigentlich zu der ganzen Firmenstrategie? Müsste das nicht ein bisschen anders sein? Fängst dann an, mit deinem Vorgesetzten zu diskutieren. Und der wird dann sagen, wie, bist du jetzt der neue Chef hier? Ja, du machst hier weiter, was man von dir erwartet. So. Und du machst dann weiter, trotz vielleicht irgendwelchen Widersprüchen. Aber ist das dein Problem? Nein, ist das Problem der Firmenleitung. Du machst deine Arbeit weiter. Auch ohne alles zu verstehen oder jetzt so zu tun, als ob du der neue Chefberater wärst. Und genau hier in Römer 9 geht es um so einen Perspektivwechsel. Gott nimmt uns mal kurz in seine Führungsetage rauf. Er zeigt uns seine Gedanken über die Welt, seine Ziele und Pläne. Er zeigt uns seine Sicht auf das Geschehen auf der Erde und wie er mit seinen Geschöpfen handelt. Muss er uns dafür um Rat fragen oder um unsere Erlaubnis betteln oder um unser Verständnis und Zustimmung? Nein, er kann doch mit seiner Schöpfung so handeln, wie er möchte. Er bestimmt, wann er was tut und mit wem und wie er es tut. Aber eins macht er immer sehr deutlich. Gott hat nur Liebesziele mit seiner Schöpfung. Ja, er ist nicht wie ein Firmenchef, der für den Profit über Leichen geht. Versteht ihr? Das ist Souveränität Gottes. Und deshalb betrachte das Thema Erwählung auch immer in diesem Zusammenhang. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Bibel spricht hier von zwei Perspektiven. Die göttliche Seite, da geht es um Erwählung, sein souveränes Gnadenhandeln. Und dann gibt es die menschliche Seite, wo der Mensch eine Antwort geben muss auf das Kreuz. Es gehört beides zusammen, obwohl es verschiedene Kategorien sind. Beides ist gleich wahr, obwohl das in unserem menschlichen beschränkten Denken oft nicht vereinbar ist. Daher wollen wir auch beides ausgewogen verkündigen. Was es da an ungelösten theologischen Fragen geben mag, das dürfen wir getrost ihm überlassen. Das ist sein Problem, nicht unseres. Wir brauchen uns darüber nicht zu streiten. Das führt zu nichts. Und so führt jetzt diese Einleitung in Römer 9 auf das Thema Erwählung hin. Römer 9 bis 11 sind Gottes strategische Sicht auf seinen Heilsplan mit seiner Schöpfung. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber es geht hier vor allem um Gottes Wesen, um sein Werk und um seine Ehre. Das wollen wir heute mal betrachten. Um jetzt nochmal auf das Beispiel der Firma zurückzukommen. Wenn jetzt der Firmenchef sogar dein Vater wäre, dann hättest du doch sicher auch Interesse für die Firma, oder? Sollst das Ganze ja mal erben irgendwann. Ja, gilt auch für uns. So, was das jetzt praktisch für uns bedeutet, werde ich später noch drauf zurückkommen. Der zweite Punkt. Gottes Plan mit Israel. Das war jetzt eine lange Einleitung. Ich hoffe, sie war ein wenig hilfreich für euch. Jetzt wollen wir die Verse im Einzelnen nochmal durchgehen und das ein wenig nachzuvollziehen. Vers 1 und 2. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Der Römerbrief hat uns bis dahin gelehrt, die Erlösung in Jesus geschieht allein aus Glauben und sie gilt gleichermaßen für Juden und für Nichtjuden oder Heiden. Und wenn wir jetzt wieder den Blick auf Israel richten, haben eine Schriftlesung aus dem Alten Testament gehört, dann stellt sich doch dem aufmerksamen Bibelleser die Frage, ja, was ist denn jetzt mit dem Volk Israel? Und da kommen uns bestimmte Fragen. Wie kann das nun alles mit den Verheißungen in Einklang gebracht werden, die Israel als Volk im Alten Testament bekommen hat? Wie verhält sich das mit der Bundestreue Gottes zu seinem Volk? Ist Gott von seinen Verheißungen zurückgetreten? Hat Gott sein Volk Israel verstoßen? Das ist ein sehr wichtiges Thema eigentlich. Deshalb umfasst das 3 Kapitel im Römerbrief. Und das gehört auch zu den Grundlagen unseres Glaubens, dass wir das ein wenig verstehen. Und Gott lässt uns darüber nicht im Unklaren. Er erklärt uns seine Absichten und seine Pläne in Bezug auf Israel. Und sonst könnten wir doch die Bibel und besonders das Alte Testament überhaupt nicht mehr verstehen. Ja, es geht nun in diesem Abschnitt um Gottes Pläne mit Israel als Volk. Es geht nicht um die Errettung Einzelner. Es geht auch nicht um einen besonderen Heilsweg für Israel. Die werden genauso gerettet wie wir. Offensichtlich hat man Paulus schon damals vorgeworfen, er behauptet, dass Israel verworfen sei durch sein Evangelium. Und er leistet hier nun einen feierlichen Schwur. Er beruft sich auf sein Gewissen im Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist als Instanz seines Gewissens. Er sagt, ich habe einen großen Schmerz in mir, weil Israel seinen Messias und Erlöser abgelehnt hat. Und deshalb redet er das Folgende jetzt nicht irgendwie überheblich oder gar schadenfroh. Vers 3. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Also er redet aus einer tiefen Retterliebe zu seinem Volk her. Was für eine Liebe kommt hier zum Ausdruck. Er würde für ihre Errettung sogar die eigene Erlösung hingeben. Nun, es ist klar, dass Paulus niemanden erlösen kann. Und warum steht das dann hier? Nun, er will hier kein religiöses Theater spielen, sondern Paulus zeigt hier durch den Heiligen Geist das Herz Gottes gegenüber seinem Volk, wie es in tiefster Retterliebe brennt. Und wir sehen, dass alles, was Gott in Bezug auf Israel tut oder redet, es kommt aus dieser Retterliebe Gottes heraus. Gott ist ein Retter aller Menschen, steht in 1. Timotheus 4, Vers 10. Ja, Israel musste, muss es immer noch in seiner Geschichte, viele schmerzhafte Erfahrungen machen. Die konnte Gott ihnen nicht ersparen. Er ließ es zu, aus dieser tiefen Liebe heraus. Und das ist auch ein Trost für uns. Gott hat für Israel wie für uns nur Liebesgedanken und Liebeswege. Aber jetzt besteht die Frage für uns Gläubige. Hat Gott seinen ursprünglichen Plan mit Israel aufgegeben? Hat er seine Verheißungen annulliert? Vers 4, und jetzt zählt Paulus auf, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung. Jetzt hält er also eine Rückschau, was Israel alles an Segnungen hatte im alten Bund und zählt das auf. Die Sohnschaft, sie waren erwähltes Eigentumsvolk, Gott hat sie aus Ägypten befreit. Die Herrlichkeit, das war die Schechina, die Feuer- und Wolkensäule als sichtbare Gegenwart Gottes beim Auszug. Die ganzen Bündnisse, da war der Bund mit Abraham, der Gesetzesbund am Sinai, der Bund mit David. Ja, die Gesetzgebung, also das Gesetz, der Gesetzesbund vom Sinai. Da war der Gottesdienst, der alttestamentliche, mit der Stiftshütte, dem Priestertum, dem Tempel. Und dazu noch unzählige Segensverheißungen. Zu dem Messias, der mal König sein sollte auf dem Thron David, das Friedensreich aufrichten, ein Segen zu sein für alle Nationen und so weiter. Und nun fragen wir, ist das denn mit der Gemeinde Jesu alles hinfällig geworden? Ist Gott fertig mit seinem Volk Israel? Weiter Vers 5. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der überall ist. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Ja, was noch? Die Väter, hier sind die Erzväter gemeint. Die gehörten Israel an, also Abraham, Isaak, Jakob. Gott hat einen Bund geschlossen mit Abraham, er hat ihn erfüllt. Er gab ihm Nachkommen, machte ihn zum großen Volk, gab ihnen das verheißene Land. Gott erfüllte alle Verheißungen gegenüber den Erzvätern. Und aus ihnen kam dann Jesus, der Christus, ja, auf Hebräisch der Messias. Die Gottheit Jesu wird an der Stelle übrigens klar bezeugt. Ja, es ist ein großes Vorrecht für Israel, was Gott ihnen gegeben hatte. Und nun zu der Frage, ist Gottes bisheriges Handeln mit Israel nun durch die Gemeinde Jesu hinfällig? Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Also Paulus stellt jetzt seine These ganz an den Anfang. Gottes Wort ist nicht hinfällig, niemals. Gott ändert seine Zusagen nicht. Er nimmt sie nie zurück, das ist eindeutig. Und diese These begründet er jetzt in den folgenden Kapiteln. Und deshalb denke ich, man kann Römer 9 bis 11 auch gar nicht in einem anderen Sinn irgendwie auslegen. Es gibt ja die Ersatztheologie immer noch, die behauptet, Gott hätte Israel enterbt und die Segensverheißung erbt jetzt die Gemeinde. Aber die Flüche lässt man bei Israel und die Juden sind nun von Gott verflucht. Und das ist nicht irgendeine andere theologische Meinung oder Sichtweise, sondern das ist Sünde. Warum? Sie erklärt den wahrhaftigen Gott zum Lügner. Und deshalb ist da Buße nötig. Ich denke, mehr muss man dazu nicht sagen. Und jetzt zweite Hälfte von Vers 6, dieses Denn. Das leitet jetzt die Begründung ein für diese These. Und jetzt folgt ein ganz langer Gedankengang, der erstreckt sich über 3 Kapitel. Ich fasse den mal zusammen. Gott hat Israel nicht aufgegeben, weil er von Anfang an einen bestimmten Plan hat, den er mit Israel verfolgt. Das ist der Grund. Warum? Da steht ein Gedanke im Zentrum. Wegen der Erwählung Israels. Und zwar hat Gott eine Auswahlentscheidung getroffen. Und das steht in diesem Satz. Nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Also Gottes Handeln mit Israel beruht von Anfang an auf dem Prinzip der Auswahl. Und Auswahl bedeutet, Gott hat einen Plan. Was ist das Ziel? Er will sein Heil in seinem Christus auf der Erde verwirklichen. Und dieser Plan Gottes ist von seiner Souveränität nie zu trennen. Und Souveränität Gottes heißt nicht Willkür, sondern Souveränität Gottes ist seine Fähigkeit, seine Pläne auch tatsächlich zu verwirklichen, umzusetzen. Und dafür wählt sich jetzt Gott einzelne Menschen aus und führt mit denen seinen Heilsplan für die Menschheit aus. So, es beginnt mit Abraham. Und von Abraham ausgehend die menschlich-irdische Abstammungslinie. Ja, also hier ist mit Israel der Erzvater Jakob gemeint. Ja, das machen die nächsten Verse deutlich. Geht es nicht um irgendein geistiges Israel oder sowas. Wie schon erwähnt, hat Gott ein ganz bestimmtes Heilsziel und das ist das Kreuz. Es geht niemals darum, dass Gott jetzt bei seinem Auswahlhandeln einzelne Menschen irgendwie bevorzugt, sondern er will sich allen Nationen, allen Menschen bekannt machen, um die Menschheit von ihren Sünden zu erlösen. Und dafür wählt er sich jetzt ein Volk aus. Er bindet sich an dieses eine Volk und er handelt mit ihnen fortlaufend in der Geschichte, um dann aus ihnen schließlich den Erlöser hervorzubringen. Das ist Jesus. Und dabei wird jetzt deutlich, dass Gottes Wille immer über dem Willen der Geschöpfe steht und dass er seine Pläne verwirklicht und zu seinem Ziel kommt. Und darum haben wir Jesaja 46 gehört. Da redet Gott ganz feierlich und sagt, was ich mir vorgenommen habe, das führe ich auch aus. Und nichts und niemand kann Gott daran hindern. Es sind keine Götzen, kein Teufel, keine Sünde, keine Welt, keine Politik, auch keine Kirche. Niemand wird Gott daran hindern, zu seinem Ziel zu kommen. Und das zeigt Paulus in den folgenden Versen weiter. Dieses Prinzip der Auswahl galt bei Israel von Anfang an. Vers 7 und 8. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Wir wissen ja, Abraham hatte zwei leibliche Nachkommen. Das war Ismael und Isaak. Beim ersten, beim Ismael, wollte er ja Gottes Verheißung ein bisschen nachhelfen. Aber Gott pfeift da drauf. Ja, er braucht unsere Nachhilfe nicht, weil er allmächtig ist. Nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind daher die Kinder Gottes. Ja, also Kinder Gottes hier im Sinne Erben der Verheißung Abrahams, sondern die Kinder der Verheißung. Vers 9, denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Abraham hatte auch Ismael als Nachkommen. Aber Gott hatte den leiblichen Sohn Sarahs, den Isaak, auserwählt. Der war der verheißene Sohn Abrahams. Dieser sollte die Verheißung erben. Das heißt, er sollte der Stammvater der gesegneten Nachkommenschaft sein. Es war nicht Zufall oder Willkür Gottes, sondern das war Absicht und Plan. Gott hat es nicht einfach irgendwie laufen lassen. Und Gott hat ja bei Geburt Isaaks das Unmögliche getan. Das war auch seine souveräne Entscheidung. Gut, bei Isaak können wir das noch recht gut nachvollziehen. Aber jetzt geht dieses Prinzip der Auswahl noch weiter bei Isaaks Nachkommen. Vers 10 bis 12. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. So, das ist jetzt ein schwieriger Gedanke. Also der jüngere Sohn, der Zweitgeborene, der Jakob, sollte Erbe der Verheißung sein, nicht der Erstgeborene Esau. Warum denn das? Warum nicht beide? Doch beide Enkel Abrahams, beide Söhne Isaaks. Gibt eine überraschende Antwort. Es geschah gemäß Auserwählung gefasster Vorsatz Gottes. Also, weil Gott sich das so vorgenommen hat, weil Gott das so gewollt hat. Seine souveräne Entscheidung. Also der Grund dafür lag nur in Gott selber. Und das verstehen wir nicht, wenn wir jetzt noch 100 oder 1000 Jahre darüber nachdenken. Und was noch dazu kommt, Gott traf diese Entscheidung, bevor die beiden Brüder geboren waren, ehe sie irgendwas getan hatten, gut oder böse. Also die Entscheidung Gottes erfolgte nicht aufgrund seines Vorherwissens, wie die sich mal später entwickeln würden. Gott hat das nicht im Voraus gewusst und hat deswegen eine Entscheidung getroffen, die für ihn günstig ist. Ja, aufgrund seines Wissens, was sie später mal tun würden. Sondern es ist hier eine klare Aussage, es war ein Vorsatz Gottes. Gott hat sich das einfach so vorgenommen. Und wenn wir uns mal die Geschichte anschauen von Esau und Jakob, die waren ja beide nicht sehr fromm. Esau war ein rauer Naturbursche, der liebte die Jagd und gutes Essen. Er war der Stolz seines Vaters. Der Jakob war eher ruhig, der war ein Denker. Der blieb bei den Zelten, er verstand sich gut mit seiner Mutter. Aber der Jakob, der war schlau. Ja, er war ein Trickser, ein Betrüger. Er hat seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht abgeluchst für das Linsengericht. Hat also einen fragwürdigen Deal gemacht. Und später dann, als kurz bevor sein Vater gestorben ist, hat er dann den blinden Vater betrogen mit den Fellen an den Armen, dass er ihm den Segen gab und nicht dem Esau. Ihr kennt die Geschichte. Also Esau hat sein Erstgeburtsrecht und damit auch den Segen Abrahams letzten Endes verachtet und billig verschachert. Es war nicht nur irgendein dummer Jungenstreich. Gott nahm das sehr ernst. Ich komme dann darauf noch zurück. Aber Paulus sagt, Gott hat sich schon vorher dafür entschieden, die Segenslinie Abrahams mit Jakob als Stammvater fortzusetzen. Das war nicht Jakobs Entscheidung oder der Erfolg seiner Tricks. Das hat Gott nicht nötig. Es war auch nicht Esaus Verachtung des Segens der Grund für Gottes Entscheidung oder Jakobs Betrug. Sonst hätte ja Gott den Betrug Jakobs gutheißen müssen. Wäre dann Gott der Urheber der Sünde gewesen? Also Gottes Vorsatz bedeutet niemals, dass er Urheber der Sünde wäre. Das ist nicht möglich. Sondern wir lesen ja dann in der Lebensgeschichte Jakobs, dass Gott den zurechtbringen musste. Ja, er musste lange Irrwege machen, schmerzhafte Umwege. Es waren Gottes Führungen, um ihn zurechtzubringen, um ihn zu einem wahren Gläubigen zu machen, wie sein Vater Abraham, Großvater, Entschuldigung. Jakob musste sich eigentlich auch erst zum Gott seiner Väter bekehren, damit Gott seinen Plan mit ihm ausführen konnte. Vers 13. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Das ist vielleicht die schwierigste Aussage. Ich denke, das soll uns nur eines zeigen in Bezug auf Gottes Erwählungshandeln. Es gibt nichts in uns, was Gott veranlassen könnte, uns zu erwählen. Es ist seine Entscheidung, mit wem und wie er seine Pläne verwirklicht. Und dieses Gehasst bedeutet hier, dass Gott ihn an die zweite Stelle gesetzt hat. Das heißt nicht, dass er irgendeinen Groll gegen ihn gehabt hätte. Ja? Wenn der Herr Jesus sagt in Lukas 14, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter. Ja, das ist der gleiche Ausdruck. Also Vater und Mutter hassen, das heißt jetzt nicht, einen Ärger auf sie zu haben, sondern es ist ein drastischer Ausdruck dafür, für weniger lieben oder an die zweite Stelle setzen. Und möchte nochmal auf den Esau zurückkommen. Was heißt jetzt seine Nichterwählung? Er war nicht erwählt, Stammvater Israels zu sein. Aber heißt das, dass Esau deshalb automatisch zum Verderben oder zur Verdammnis erwählt wäre? Dass der automatisch verloren gehen sollte? Steht nirgends, sagt die Bibel nirgends. Er hätte auch ein gesegneter Nachkomme Abrahams sein können. Nur nicht in der Segenslinie der Abstammung. Den Beweis finden wir in Hebräer 12, Vers 16 und 17. Da sagt er, achte darauf, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Die Bibel bezeichnet Esau als einen Gottlosen. Ja, und wir lesen dann 1. Mose 27, er hat später auch einen Segen gesucht bei seinem Vater Jakob. Ja, aber der hat keinen Raum zur Buße gefunden. Der tat nie Buße über seine Verachtung des göttlichen Segens. Und daher besteht hier dieses harte Urteil der Bibel über Esau. der hätte Buße tun können über die Verachtung seines Erstgeburtsrechts. Auch nachdem Jakob ihn vor seinem Vater reingelegt hatte. Der hatte ausdrücklich Gelegenheit dazu, sagt die Bibel, aber hat er nicht getan. Er hat den Segen gesucht, nicht die Buße. Ja, könnt ihr nachlesen, 1. Mose 27. Und deshalb dieses harte Urteil der Bibel. Seine Verachtung des Erstgeburtsrechts war der Ausdruck seiner Gottlosigkeit. Er war irdisch gesinnt, das hat ihm nichts bedeutet. Und das hat er nie bereut. Nicht vor seinem Vater und später nicht. Er hat immer gesagt, der Jakob war schuld, der hat mich reingelegt. Das hat er nie eingesehen. Und diese Gottlosigkeit, das war seine eigene Entscheidung. Und deshalb sehen wir an diesem Beispiel Esau sehen wir sozusagen sowas wie eine negative Erwählung zur Verdammnis gibt es nicht in der Bibel. Gott liebt den Gottlosen. Er will nicht seinen Tod. Er will, dass er sich bekehrt und lebt. Ezekiel 18. Sein Heilswille. Und darum hat er doch Jesus, seinen Sohn, ans Kreuz gesandt. Dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Gottes Heilswille galt für Esau und für dich heute. Gott sagt, komm mit deiner Sünde zu Jesus. Er will dir vergeben, er will dich segnen. Das ist das Evangelium. Paulus zeigt am Beispiel der Erzväter, was Erwählung eigentlich bedeutet. Erwählung Gottes ist nicht irgendein willkürliches göttliches Schicksal, so wie wir es im Islam haben. Ja, da hat Allah jede Handlung der Menschen vorherbestimmt im Voraus. Wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt, und der Mensch hat im Grunde keine Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Das ist außerordentlich problematisch, denn so ein Gott könnte seine Geschöpfe nicht lieben. Er würde nur irgendein Marionettentheater mit ihnen spielen, um sich selbst zu belustigen. In der Bibel hat Gottes Erwählung nichts mit diesem islamischen Schicksal zu tun. Man muss sich trotzdem bekehren. Das macht die Bibel ganz deutlich. Und Römer 9 bis 11 hebt nicht Römer 1 bis 8 auf. Das muss uns ganz bewusst sein. Und kein Sünder wird im letzten Gericht am weißen Thron sich darauf berufen können, ja, lieber Gott, ich konnte ja nicht glauben, ich war ja nicht erwählt. Gott macht jeden Einzelnen verantwortlich. Und das sehen wir an der Geschichte von Esau und Jakob. Dass Gott zum Ziel seiner Pläne kommt. Das ist das Entscheidende hier. Trotz des Unglaubens der Menschen, trotz ihrem Widerstreben, obwohl der Mensch auch seine Entscheidungsfreiheit behält, trotzdem ist Gott souverän. Das ist Souveränität Gottes. Soweit also die Geschichte der Erzväter. Im nächsten Abschnitt geht es um Pharao und den Abfall Israels. Ich hoffe, dass diese Einleitung für euch hilfreich war, um die folgenden Abschnitte im Römerbrief besser zu verstehen. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, Gottes Souveränität über unserem Leben. Welche Lehre ziehen wir daraus über Gottes Souveränität? Jetzt für uns persönlich heute. Du bist nicht nur Kind Gottes als ein Individuum, sondern du bist auch ein Teil von Gottes Heilsplan, der ganzen Menschheit. Du bist Teil eines großen Ganzen. Und Gott hat in seinem Plan nur Heils- und Liebesgedanken für dich. Wenn wir unseren eigenen Lebensweg anschauen, dann finden wir vielleicht auch solche Wege wie bei Jakob. Solche Irrwege, Umwege. Aber wir dürfen diesen Trost haben. Du kannst Gottes Absichten mit dir durch deine Irrwege niemals verhindern. Du kannst sie verzögern, wie bei Jakob. Gott lässt dir deine volle Entscheidungsfreiheit. Die nimmt er dir nicht weg. Du bist verantwortlich und bleibst verantwortlich. Und er macht dich für alle Taten und Entscheidungen verantwortlich. Aber er bleibt souverän und kommt zum Ziel. Er kommt zum Ziel mit dir, mit mir, mit seiner Gemeinde, mit Israel und der Welt. Und das ist ein Trost, eine Ermutigung für uns. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass der Heilige Geist uns dieses göttliche Prinzip hier gerade an diesem so hoffnungslosen Fall Israel zeigt, dass Gott mit ihnen auch noch zum Ziel kommt. Wir lernen also in Römer 9 bis 11 Gottes Perspektive kennen. Und wir dürfen eins verstehen, dass nicht ich und die kleine Welt meines Glaubens im Mittelpunkt des Universums stehen, sondern es ist Gottes Heilshandeln mit seiner Schöpfung, ja, einschließlich Israel. Und wenn wir diese Erkenntnis jetzt auf unser Glaubensleben anwenden, dann möchte der Herr uns damit trösten und ermutigen. Gott kommt auch mit mir Schwachen, Elenden und Verzagten zu seinem Ziel. Das ist nicht meine fromme Leistung. Es ist nicht mein Bemühen. Es ist sein souveränes und gnadenvolles Handeln. Ja, und da sind wir wieder bei Römer 8. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und in allem, auch in allen Nöten, überwinden wir durch den, der uns geliebt hat, Jesus. Gehörst du zu Jesus, dann bist du erwählt. Dann bist du Erwählter Gottes. Das heißt, sein Plan für dich ist fertig und er kommt zustande. Er kommt zustande, auch wenn du versagst, auch wenn du mal sündigst, auch wenn du schwach bist. Weil Gott der Garant dafür ist. Und das gibt uns Trost und Hoffnung, auch in den Kämpfen, die wir haben. Ja, auch was wir jetzt erleben an politischen Wirren und endzeitlichen Entwicklungen in der Welt. Mit der ganzen Ausreifung des Bösen, wie wir es jetzt erleben. Wenn wir mal Gottes Souveränität über dem allem begriffen haben, dann führt das uns in Dank, in Lob und Anbetung Gottes. Und jetzt springe ich ans Ende von Römer 11, wo der Paulus das ausdrückt, Vers 33. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Unser Gott und Vater, wir preisen dich in deinem Sohn Jesus Christus, dass du ein vollkommenes Erlösungswerk geschaffen hast, dass du diesen Plan ausgeführt hast, dass wir teilhaben dürfen daran. Am Kreuz, am Erlösungswerk deines Sohnes, jeden Tag in all unseren Nöten, in all unseren Kämpfen. Wir loben und preisen dich und wir danken dir, dass du auch alles zum Ziel führst, unser persönliches Leben, deine Gemeinde Israel und deine ganzen Pläne mit der Schöpfung. Wir preisen dich und beten dich an, Herr, und erinnere uns an dieses Wort und ermutige uns in der Zeit, die nun vor uns liegt. Amen.